gute Führung. Also wenn die sich gut verhalten im Gefängnis über eine lange Zeit, dann kann man einen Antrag stellen und dann kann der Bundespräsident sagen, naja, dann begnadigen wir den. Ganz anders das Evangelium, oder? Weil wenn Gott warten würde, bis wir es verdienen, begnadigt zu werden, dann wäre es für uns alle zu spät. Und das ist das Evangelium. Er kommt mit seiner Güte, er kommt mit seiner Gnade und er vergibt, er macht neu. Und da kommt eins meiner schönsten Gedanken aus dem Neuen Testament, habe ich hier bestimmt schon mal erwähnt, weil ich liebe das. Es ist sehr interessant, wie Gott einen Menschen zur Buße bringt, oder? Da heißt es im Römerbrief, heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Strafe dich zur Umkehr bringt? Steht da Strafe? Nein, da steht Güte. Wir machen es über Strafe, oder? Wenn das Kind nicht gehorcht, sagen wir, also wenn dir jetzt deine Suppe nicht isst, dann darfst du heute Abend keinen Fernsehen gucken. Das ist Bedrohung, oder? Strafe, und dann hofft man, dass das richtig macht. Gott macht das anders. Gott, er bekehrt uns. Gott, er verändert uns nicht durch Strafandrohung, sondern durch Güte. Seine Güte, seine Gnade führt uns dazu, dass unser Leben anders wird. Und deswegen kommt David zu ihm. Sei gnädig nach deiner Güte, weil diese Güte, die hat Kraft zu vergeben und die hat auch Kraft, neu zu machen, zu verändern, mir wieder einen neuen Anfang zu gewähren. Das ist großartig, oder? Jetzt müsst ihr auch ein bisschen lächeln, euch ein bisschen freuen. Das gibt es sonst nirgends. Das gibt es sonst nirgends. Übrigens, das gibt es auch in keiner anderen Religion. Man tut ja immer so, als wären alle Religionen gleich. Ich kenne keine Religion, die so eine Aussage machen könnte. Die würden alle sagen, ihr spinnt. Gott kann niemals so gnädig sein, doch. Und er hat es bewiesen in Jesus Christus. Wow, das ist Evangelium. Und irgendwie aus den Verheißungen und Prophezeiungen aus dem Alten Testament hatte David das schon im Gespür, was einmal in Jesus Realität werden sollte. Übrigens nicht nur David. Wir lesen in Hebräerbrief Kapitel 11, dass viele der Gestalten des Alten Testaments es schon im Hinblick auf Jesus geglaubt haben, was sie geglaubt haben. Verrückt, oder? Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Das kommt dann nachher in diesem Psalm auch. Die Opfer des Alten Testaments konnten aus sich heraus keine Vergebung machen. Versteht ihr? Also, wenn im Alten Testament einer, nachdem er gesündigt hat, sein Opfer auf den Altar gelegt hat, geopfert hat, ganz nach Gesetz, es war nicht das Opfer, das die Vergebung gebracht hat, sondern alle Opfer im Alten Testament werden nur kräftig oder sind nur dadurch, haben nur die Kraft zu vergeben, in diesem Hinblick auf das vollkommene Opfer Jesu. Versteht ihr? Also ohne Jesus, ohne sein Sterben am Kreuz, wären auch die ganzen Opfer des Alten Testaments wirkungslos. Weil ein Opfer wirkt nichts, außer es ist das vollkommene Opfer Jesu Christi. Und deswegen sind die Opfer im Alten Testament, ist die Vergebung im Alten Testament, all das, was wir hier lesen, immer ein großer Wegweiser, ein großer Hinweiser auf das großartige Opfer Jesu am Kreuz. Totales Evangelium. Und deswegen kann David das glauben. Und deswegen kann David sagen, ja, mir wird vergeben. Und ich weiß, Herr, du willst eigentlich keine Opfer. Weil wisst ihr, Opfer ohne Jesus bringen gar nichts. Sind wirkungslos und machen nichts. Das ist reine Religiosität und nichts anderes. Aber im Hinblick auf das, was kommen würde, das ist es. Und deswegen kann er sich so freuen. Und dann kommt das Zweite. Oder ich frage euch erstmal eine andere Sache. Wer weiß, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht? Ihr wisst es. Ihr wisst es alle. Ihr kennt den Vers alle. Ja, wie geht's weiter? Und? Bist du noch nicht fertig? Jetzt. So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jetzt guckt mal, was hier drin steht. Erst tilge meine Sünden und dann wasche mich rein. Genau das. Wenn ein Mensch, und das gilt bis heute, durch Jesus Christus seine Schuld bekennt, passieren zwei Dinge. Nämlich Vergebung und Reinigung. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Und deswegen wird es dann im 1. Johannes 1, Vers 9 nochmal genau so ausgedrückt wie hier im Psalm 51. Genau gleich. Bekenne, ich habe bekannt, du hast vergeben, reinige mich. Reinige mich. Wisst ihr, das ist so ein bisschen so, wie wenn ein paar Kinder spielen und mit Dreckbollen rumschmeißen und dann werfen sie den Dreckbollen ans Fenster. Glücklicherweise geht das Fenster nicht kaputt, aber man kann nicht mal richtig rausgucken, weil es alles dreckig. Vergebung und wieder Durchblick gewähren, wieder sauber machen, damit wir im Leben weitergehen können, damit wir nicht ein schlechtes Gewissen haben. Hebräerbrief Kapitel 10. Losgelöst von dem schlechten Gewissen, heißt es da. Das finden wir durch Jesus Christus. Und wie gesagt, und hier hat David so einen Blick auf etwas, was erst in Jesus dann vollkommen wird und wo wir in unserem Leben kennen, glauben können und mit hineinnehmen können. Versteht ihr? Also tolle Linie, oder? Tolle Sache. Also, ich bekenne meine Sünde, Vers 3, ich nehme die Gnade, die Güte Gottes an, ich lasse mich von ihm reinigen. Das ist eine großartige Sache. Und interessant ist, was dann in Vers 6b steht. Da steht, auf, dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Was meint David hiermit? David meint hier Folgendes. Wenn das mit der Sünde und der Vergebung nicht stimmt, dann hat Gott nicht recht. Versteht ihr? Und jedes Mal, wenn ein Mensch seine Schuld bekennt und sich vergeben und reinigen lässt, gibt er damit zu, dass Gott recht hat. Versteht ihr? Aber wenn wir es nicht tun, dann sagen wir damit aus, Gott hat nicht recht. Das stimmt alles nicht. Und deswegen ist das Bekenntnis von Schuld und die Annahme von Vergebung gleichzeitig das Bekenntnis, Gott hat Recht in seinem gerechten Handeln. Also wenn ein Mensch sagt, ich bin ohne Sünde, Johannesbriefe, gell? Wenn ein Mensch sagt, er hat keine Sünde, was ist er dann? Ein Lügner. Oder Gott ist ein Lügner. Und im Bekenntnis der Schuld und in der Annahme der Gnade, Güte und Vergebung und der Reinigung bekennen wir, Gott hat Recht. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind und in diese Welt schauen, müssen wir sagen, an sich braucht man das gar nicht groß zu sagen, das sieht man doch an jeder Ecke, oder? Was der Mensch durch seine Schuld kaputt macht. Und ich rede jetzt gar nicht von den großen Dingen, die wir nicht steuern können. Ich rede von den kleinen Dingen wie unter Nachbarn verkracht sein, in der Gemeinde sich nicht mehr sehen wollen, sich gegenseitig links liegen lassen, ins Abseits stellen, wo plötzlich Hass da ist, weil dem Nachbar sein Apfelbaum, der Ast zu weit in meinen Garten reinragt. All diese Dinge bezeugen, dass Gott recht hat. Das stimmt was nicht mit unserem Leben und wir brauchen es. Wir brauchen es, das zu bekennen, vor ihm zu kommen und zu empfangen von der Güte und Gnade Gottes, die keiner von uns wirklich verdient hat. Könnt ihr noch ein bisschen? Ja? Oder genug? Noch ein bisschen? Also machen wir noch ein bisschen. Wie wäre es, wenn wir einen kleinen Sprung machen und gehen zu diesen sehr bekannten Versen? Vers 12, 13, 14, ja? Nämlich, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Fangen wir damit mal an vielleicht. Das Erste, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Was ist ein reines Herz? Es gab in der Geschichte, auch in der christlichen Geschichte, gab es immer wieder Anstrengungen dazu, sündlos zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Dass man also so stark von der Liebe Gottes erfüllt ist, dass man keine Sünde mehr tut. Das hat es ganz oft in der Kirchengeschichte gegeben. Ganz große Männer des Glaubens, Theologen, haben gelehrt, dass das möglich wäre. Man muss nur so erfüllt sein vom Heiligen Geist, man muss nur so erfüllt sein von der Liebe Gottes, dann wird man nie wieder sündigen. So, jetzt frage ich euch mal, hat von euch das schon jemand erlebt? Da hinten du? Ne? Das ist ja furchtbar. Wo bin ich denn da reingekommen heute? Ja, das ist auch nicht biblisch. Das ist auch nicht das, was ein reines Herz bedeutet. Ein reines Herz ist das Herz, das immer wieder gereinigt wird, neu aufgestellt wird von der Gnade und Güte Gottes. Ein reines Herz ist ein Herz, das bekennt und sich vergeben lässt. Nicht ein Herz, das so tut, als wäre alles in Ordnung. Ein reines Herz ist ein Herz, das immer wieder zum Herrn geht. Erinnert euch noch an Matthäus 11, 28, kommet her zu mir, immer wieder zum Herrn geht und immer wieder dort ablegt, was an Schuld, an Last da ist und sagt, Herr, ich brauche dich mal wieder, du musst mal wieder sauber machen. Sonst funktioniert es nicht. Also es gibt es nicht, dieses reine Herz, und wir werden nie wieder etwas Böses tun. Nein, aber es gibt das, dass wir uns immer wieder von ihm vergeben lassen, immer wieder neu anfangen, immer wieder von seiner Güte und Gnade her leben. Das ist ein reines Herz. Bereit zu bekennen, ist mehr Reinheit, als so zu tun, als ob alles gut wäre. Also die Bereitschaft, unsere Schuld zu bekennen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und jetzt kommt's. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. So, jetzt ganz wichtig. Hier geht es bei diesem Vers noch nicht um den Heiligen Geist. Also wenn es hier steht, und gib mir einen neuen, beständigen Geist, ist nicht gemeint der Heilige Geist. Der kommt nachher. Okay? Hier ist gemeint, was Geist eben alttestamentlich und neutestamentlich auch bedeutet, nämlich unser Denken, unsere Vernunft. Ja? Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Parallele dazu, Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Wisst ihr, was da steht? Ah, nein, Römer 12, Römer 12, 1 und 2, ganz wie, ja, genau, dass wir unser Leib hingeben als ein lebendiges Opfer, dass da Gott wohlgefällig und heilig ist. So, und dann steht, dass wir uns erneuern sollen in unserem Geist. Wir brauchen immer wieder eine Erneuerung, ich sage eine Rundum-Erneuern unseres Denkens. Das ist nicht mal passiert, als wir uns bekehrt haben, als wir Christen geworden sind, dann war unser Denken sofort super. Alles gut. Nein. Sondern das geschieht immer wieder. Deswegen gib mir einen neuen, einen beständigen Geist, einen Geist, der an dir dranbleibt. Einen Geist, der das lebt, was du gelebt haben willst. Das ist eine ständige, eine tägliche Erneuerung. Übrigens, deswegen sollen wir in der Bibel lesen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel ist das Werkzeug Gottes, unser Denken zu verändern. Versteht ihr? Und manchmal lesen wir die Bibel und danach fragt uns jemand, ja, und hast du was? Nö, eigentlich, ich habe halt nur gelesen. Das reicht, wisst ihr warum? Weil das prägt unser Denken immer wieder neu. Und wenn wir aufhören, Bibel zu lesen, geben wir die Erneuerung unseres Geistes, unseres Denkens und unserer Vernunft auf. Und der Druck von außen, von der Welt, was da kommt, wird viel, viel stärker. Und es gibt auch eine schlechte Erneuerung unseres Geistes. Nämlich, wenn wir uns von dem vielen, was von der Welt in unser Kopf reinkommt, in unser Herz reinkommt, wenn wir uns davon in Beschlag nehmen lassen. Also, gib mir einen neuen, einen beständigen Geist, heißt, Herr, verändere immer wieder, mache immer wieder neu, mein Denken neu, damit ich an dir bleibe. Beständiger Geist, damit ich an dir bleibe. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir sind ja manchmal schon auch ein bisschen unbeständig, oder? In Sachen Glauben. Heute geht es uns gut, morgen passiert irgendwas, wir hören irgendwas und schon geht es ein bisschen runter. Obwohl, wenn ich euch so sehe, ihr seid schon super. Im Gegensatz zu mir. Ah, schön wäre es, gell? Beständigkeit. Ja, ja. Und das, was wir sehen, ne? Wir sehen ja Dinge, das ist immer wieder Anfechtung. Nicht nur in unserem Leben, sondern in dem Leben derer, die uns umgeben. Und diese Anfechtung wird immer wieder unser Denken, unseren Geist schwächen. Und jetzt beständig zu sein, beständig zu glauben, beständig im Gebet zu sein, beständig am Wort Gottes zu sein, beständig mit denen zu sein, die auch den gleichen Weg gehen. Darum geht es eigentlich. Deswegen gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und jetzt kommt der Heilige Geist, Vers 13, da heißt es, und verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Jetzt frage ich euch was. Wann nimmt Gott den Heiligen Geist von uns? Oder warum? Also David hat ja die Sorge, gell? Und wie gesagt, er nimmt deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist meine Frage an euch. Wann nimmt er denn uns den Heiligen Geist? Oder warum tut er das? Ungehorsam, wenn wir ihn betrüben, hast du gesagt? Noch jemand eine Idee? Dämpfen, aber wird nicht weggenommen. Wenn wir Jesus den Rücken kehren, ja. Das ist schon meine Frage, gell? So, dann lasst uns doch mal so ein bisschen die Dinge mal so ein bisschen auseinanderschieben. Wo sind wir denn, wenn wir die Psalmen lesen? Wir sind im Alten Testament. Was fehlt im Alten Testament? Es fehlt die Verheißung des Heiligen Geistes, so wie er in Pfingsten gekommen ist. Und wenn wir im Alten Testament schauen und lesen, merken wir, Gott gibt seinen Heiligen Geist immer wieder Menschen, aber er nimmt ihn auch immer wieder weg. Oder? Das war im Alten Testament die Art und Weise, wie Gott mit seinem Heiligen Geist den Menschen gewirkt hat. Er hat Menschen einen Auftrag gegeben, da nimm meinen Heiligen Geist, damit es auch gut geht, aber dann hat Gott den Heiligen Geist wieder genommen. Deswegen im Alten Testament war das die Sorge. David kannte das, weil Gott hat Saul seinen Geist weggenommen. Versteht ihr? Da war die Sorge da. Im Neuen Bund ist das anders. Denn Jesus sagt, ich muss gehen, damit der Heilige Geist kommt und der wird in euch bleiben. Deswegen, gut gemacht, gut gesagt. Im Neuen Bund haben wir die Verheißung, dass Gott seinen Heiligen Geist nicht mehr wegnimmt. Ja, wir können ihn betrüben. Ja, wir können ihn dämpfen. Aber das heißt, dass wir ihm den Platz nicht geben, den er haben sollte, und er zwängt sich nicht auf. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Aber dass der Heilige Geist geht, das ist nicht so. Kann ich euch übrigens durch eine weitere Stelle nochmal, Bibelstelle, belegen. Wenn wir in den Epheserbrief gehen, Kapitel 1, die Verse 13 und 14, da wird uns gesagt, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Durch das Hören des Evangeliums, durch die Annahme Jesu Christi kommt ein Mensch zum Glauben und dann wird er, das kennt ihr alle, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Habt ihr das schon gelesen? Wird er versiegelt mit dem Heiligen Geist, wie so ein Siegel. Und was ist der Heilige Geist dann nach Epheser 1? Weiß das zufällig jemand? Erinnert ihr euch dran? Heute frage ich so viel, gell? Aber ihr seid ja Bibelleser, dann darf man das mal. Unterpfand. Man könnte auch sagen, das Wort ist tatsächlich das Wort, die Garantie. Die Garantie für die Ewigkeit. Das würde ja heißen, wenn der Heilige Geist von uns genommen wird, ist die Garantie fürs ewige Leben weg. Wenn er dann wieder kommt, ist wieder da. Wenn er wieder geht, ist wieder weg. Versteht ihr? Und deswegen, der neue Bund beschenkt uns mit dem Heiligen Geist als Garantie fürs ewige Leben. Das heißt, er macht sicher, dass wir als Kinder Gottes das ewige Leben haben. Wie großartig, oder? Wir können ihn trotzdem dämpfen, wir können ihn trotzdem betrüben. Und das sollen wir nicht. Aber er wird sich nicht beleidigt zurückziehen und gehen. Denn sonst wird es mit unserem ewigen Leben ganz schlecht aussehen. Das ist Epheser, könnt ihr daheim lesen, Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Ja? Und deswegen das, was hier steht, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, wenn wir das lesen, müssen wir eigentlich schon wieder loben und Gott ehren und sagen, Herr, danke, dass ich im neuen Bund leben darf. Denn im neuen Bund weiß ich, die Verheißung des Heiligen Geistes, die gilt als etwas, was in mir bleibt und die Garantie, das Unterpfand für das ewige Leben ist. Epheser 1, 13, 14. Großartig, oder? Also, mache mein Denken neu, sagt hier David. Dann gib mir diesen Geist, der in mir bleibt. Wir wissen, ja, das ist so. Und dann kommt Das Letzte, und damit höre ich heute auch auf, weil die Zeit ist rum, Vers 14. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Wisst ihr, was David hier eigentlich sagt, ist, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte zieh dich nicht beleidigt zurück, denn ich brauche dich. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Wisst ihr, die große Angst im alten Bund war die, dass wenn man ungehorsam war, sich Gott zurückgezogen hat. Und das würde dann auch bedeuten, dann hilft er mir nimmer. Oder? Versteht ihr? Das ist wirklich so. Deswegen, Gehorsam führt dazu, dass wir gesegnet werden. Ungehorsam lässt uns unter dem Fluch stehen. Und dann zieht sich Gott zurück und dann haben wir keinen Helfer mehr. Auch das ist im Neuen Testament glücklicherweise anders. Denn wer ist mit uns? Der Immanuel, der Gott mit uns, der uns nie verlässt, der uns hilft, auch dann, wenn wir es nicht verdient haben. Wisst ihr, unverdient ist nicht nur die Gnade in unserem Leben. Unverdient ist auch seine Hilfe. Unverdient ist seine Treue. Unverdient ist, dass er uns nicht aus der Hand lässt. Das alles ist unverdient. Nicht nur die Gnade, gerettet zu sein, sondern alles drumherum ist nichts anderes als unverdient. Und das ist das Evangelium. Jetzt hoffe ich, ich konnte euer Herz ein bisschen erfreuen. Es ist mir gelungen, ein bisschen wenigstens, nämlich über die Güte und Gnade Gottes. Ich glaube, das ist das Schönste, was passieren kann. Amen. Soll ich noch beten und dann noch das Vaterunser gemeinsam? Ja, dann lasst uns beten. Guter Herr, vielen Dank, dass es so ist. Vielen Dank, dass wir von deiner Güte und Gnade leben. Und vielen Dank, dass wir kommen können mit dem, wie wir sind. Mit dem Bruchstückhaften unseres Lebens. Und du machst es ganz. Vielen Dank für Vergebung. Vielen Dank für jeden Neuanfang. Vielen Dank, dass du unser Denken, unsere Vernunft immer wieder erneuerst durch dein gutes Wort. Und vielen Dank auch für deinen Geist, der in uns ist. Und der uns immer wieder deutlich macht, dass wir als deine Kinder Hoffnung auf ewiges Leben haben dürfen. Danke dafür. Und Herr, jetzt will ich dich trotzdem bitten, dass du uns hilfst, dass wir auf der Spur bleiben, dass wir wirklich nach deinem Willen leben, dass wir den Weg gerne mit dir gehen, dass wir uns nicht versuchen lassen von all dem, was diese Welt so bieten mag und dass auch unsere Schwachheit uns nicht irgendwie kaputt macht, sondern dass wir an dir, ganz fest an dir bleiben. Du bist gut, du bist treu. Hab von ganzem Herzen Dank dafür. Und jetzt wollen wir dir, was in unserem Herzen noch ist, in den Worten sagen, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.